Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stefan Haubold. Winnetou 1 von Karl May. Erstes Kapitel. Ein Greenhorn. Lieber Leser, weißt du, was das Wort Greenhorn bedeutet? Eine höchst ärgerliche und despektierliche Bezeichnung für denjenigen, auf welchen sie angewendet wird. Green heißt grün und unter Horn ist Fühlhorn gemeint. Ein Greenhorn ist demnach ein Mensch, welcher noch grün, also neu und unerfahren im Lande ist und seine Fühlhörner behutsam ausstrecken muss, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen will, ausgelacht zu werden. Ein Greenhorn ist ein Mensch, welcher nicht von seinem Stuhle aufsteht, wenn eine Lady sich auf denselben setzen will, welcher den Herrn des Hauses grüßt, ehe er der Mrs. und der Miss seine Verbeugungen gemacht hat, welcher beim Laden des Gewehres die Patrone verkehrt in den Lauf schiebt oder erst den Pfropfen, dann die Kugel und zuletzt das Pulver in den Vorderlader stößt. Ein Greenhorn spricht entweder gar kein oder ein sehr reines und geziertes Englisch. Ihm ist das Yankee-Englisch oder gar das Hinterwäldler-Idiom ein Gräuel. Es will ihm nicht in den Kopf und noch viel weniger über die Zunge. Ein Greenhorn hält ein Raccoon für ein Opossum und eine leidlich hübsche Mulattin für eine Quadrone. Ein Greenhorn raucht Zigaretten und verabscheut den Tabakssaft speienden Sir. Ein Greenhorn läuft, wenn er von Paddy eine Ohrfeige erhalten hat, mit seiner Klage zum Friedensrichter, anstatt, wie ein richtiger Yankee tun soll, den Kerl einfach und auf der Stelle niederzuschießen. Ein Greenhorn hält die Stapfen eines Türkei für eine Bärenfährte und eine schlanke Sportjacht für einen Mississippi-Steamer. Ein Greenhorn geniert sich, seine schmutzigen Stiefel auf die Knie seines Mitpassagiers zu legen und seine Suppe mit dem Schnaufen eines verendenden Büffels hinabzuschlürfen. Ein Greenhorn schleppt der Reinlichkeit wegen einen Waschschwamm von der Größe eines Riesenkürbis und 10 Pfund Seife mit in die Prärie und steckt sich dazu einen Kompass bei, welcher schon am 3. oder 4. Tag nach allen möglichen anderen Richtungen, aber nie mehr nach Norden zeigt. Ein Greenhorn notiert sich 800 Indianerausdrücke, und wenn er dem ersten Roten begegnet, so bemerkt er, dass er diese Notizen im letzten Kuvert nach Hause geschickt und dafür den Brief aufgehoben hat. Ein Greenhorn kauft Schießpulver, und wenn er den ersten Schuss tun will, erkennt er, dass man ihm gemahlene Holzkohle gegeben hat. Ein Greenhorn hat 10 Jahre lang Astronomie studiert, kann aber ebenso lang den gestirnten Himmel angucken, ohne zu wissen, wie viel Uhr es ist. Ein Greenhorn steckt das Bowie-Messer so in den Gürtel, dass er, wenn er sich bückt, sich die Klinge in den Schenkel sticht. Ein Greenhorn macht im wilden Westen ein so starkes Lagerfeuer, dass es baumhoch emporlodert und wundert sich dann, wenn er von den Indianern entdeckt und erschossen worden ist, darüber, dass sie ihn haben finden können. Ein Greenhorn ist eben ein Greenhorn und ein solches Greenhorn war damals auch ich. Aber man denke ja nicht etwa, dass ich die Überzeugung oder auch nur die Ahnung gehabt hätte, dass diese kränkende Bezeichnung auf mich passe. Oh nein, denn es ist ja eben die hervorragendste Eigentümlichkeit jedes Greenhorns, eher alle anderen Menschen, aber nur nicht sich selbst, für grün zu halten. Ich glaubte ganz im Gegenteile, ein außerordentlich kluger und erfahrener Mensch zu sein, hatte ich doch, so was man zu sagen pflegt, studiert und nie vor einem Examen Angst gehabt. Dass dann das Leben die eigentliche und richtige Hochschule ist, deren Schüler täglich und stündlich geprüft werden und vor der Vorsehung zu bestehen haben, daran wollte mein jugendlicher Sinn damals nicht denken. Unerquickliche Verhältnisse in der Heimat und ein, ich möchte sagen, angeborener Tatendrang hatten mich über den Ozean nach den Vereinigten Staaten getrieben, wo die Bedingungen für das Fortkommen eines strebsamen jungen Menschen damals weit bessere und günstigere waren als heutzutage. Ich hätte in den Oststaaten recht wohl ein gutes Unterkommen gefunden, aber es trieb mich nach dem Westen. Bald auf diese und bald auf jene Weise für kurze Zeit tätig, verdiente ich mir so viel, dass ich, äußerlich wohl ausgerüstet und innerlich von frohem Mute erfüllt, in St. Louis ankam. Dort führte mich das Glück in eine deutsche Familie, in welcher ich einen einstweiligen Unterschlupf als Hauslehrer fand. In dieser Familie verkehrte Mr. Henry, ein Original- und Büchsenmacher, welcher sein Handwerk mit der Hingebung eines Künstlers betrieb und sich mit altväterischem Stolze Mr. Henry the Gunsmith nannte. Dieser Mann war ein außerordentlicher Menschenfreund, obgleich er das Gegenteil zu sein schien, da er außer der erwähnten Familie mit keinem Menschen verkehrte und selbst seine Kunden so kurz und schroff behandelte, dass sie nur der Güte seiner Ware wegen zu ihm kamen. Er hatte seine Frau und Kinder durch ein grausiges Ereignis verloren, über welches er nie sprach, doch vermutete ich infolge einiger seiner Äußerungen, dass sie bei einem Überfalle ermordet worden waren. Das hatte ihn äußerlich rau gemacht. Er wusste es vielleicht gar nicht, dass er eigentlich ein perfekter Grobian war. Der Kern aber war mild und gut, und ich habe oft sein Auge feucht gesehen, wenn ich von der Heimat und den meinen erzählte, an denen ich mit ganzem Herzen hing und auch heute noch hänge. Warum er, der alte Mann, gerade für mich, den jungen fremden Menschen, eine solche Vorliebe zeigte, das wusste ich nicht, bis er es mir einmal sagte. Seit ich da war, kam er öfters als vorher, hörte dem Unterrichte zu, nahm mich, wenn dieser beendet war, für sich in Beschlag und lud mich schließlich sogar ein, ihn zu besuchen. Ein solcher Vorzug war noch keinem anderen zuteil geworden, und ich hütete mich daher, die mir gewordene Erlaubnis auszubeuten. Diese Zurückhaltung schien ihm aber keineswegs lieb zu sein. Ich erinnere mich noch heute des zornigen Gesichts, welches er mir eines Abends, als ich zu ihm kam, zeigte, und des Tones, in welchem er mich empfing, ohne auf mein Good Evening zu antworten. »Wo habt ihr denn gesteckt, Sir?« »Zu Hause.« »Und vorgestern?« »Auch zu Hause.« »Mach mir doch nichts weiß. Es ist wahr, Mr. Henry.« »Pshaw! Solche grünen Vögel, wie ihr einer seid, bleiben nicht im Neste hocken. Die stecken die Schnäbel überall hin, nur da nicht, wo sie hingehören.« »Und wo gehöre ich hin, wenn es euch beliebt, es mir zu sagen?« »Hierher, zu mir, verstanden?« »Habe euch schon lange einmal nach etwas fragen wollen.« »Warum habt ihr es nicht getan?« »Weil ich nicht wollte, hört ihr es?« »Und wann wollt ihr denn?« »Heute vielleicht.« »So fragt getrost nur zu«, forderte ich ihn auf, indem ich mich hoch auf die Schraubenbank setzte, an welcher er arbeitete. Er sah mir ganz verwundert in das Gesicht, schüttelte missbilligend den Kopf und rief aus, getrost, als ob ich so ein Greenhorn wie ihr seid erst um Erlaubnis fragen müsste, wenn ich mit ihm reden will. »Greenhorn«, antwortete ich, die Stirn in Falten ziehend, denn ich fühlte mich bedeutend verletzt. »Ich will annehmen, Mr. Henry, dass dieses Wort euch ohne Absicht und nur so herausgefahren ist.« »Bildet euch doch nichts ein, Sir. Ich habe mit vollem Bedacht gesprochen. Ihr seid ein Greenhorn und was für eins.« »Den Inhalt eurer Bücher habt ihr gut im Kopfe, das ist wahr. Es ist ganz erstaunlich, was ihr Leute da drüben lernen müsst. Dieser junge Mensch weiß genau, wie weit die Sterne von hier entfernt sind, was der König Nebukadnezar auf Ziegelsteine geschrieben hat und wie schwer die Luft wiegt, die er doch nicht sehen kann. Und weil er dies weiß, bildet er sich ein gescheiter Kerl zu sein. Aber steckt die Nase ins Leben, versteht ihr mich, so ungefähr 50 Jahre ins Leben hinein, dann werdet ihr, aber auch nur vielleicht, erfahren, worin die richtige Klugheit besteht. Was ihr bis jetzt wisst, ist nichts, ist gar nichts. Und was ihr bis jetzt könnt, ist noch viel weniger. Ihr könnt ja nicht einmal schießen. Er sagte dies in einem außerordentlich verächtlichen Tone und mit einer solchen Bestimmtheit, als ob er seiner Sache förmlich sicher sei. »Nicht schießen?« »Hm«, antwortete ich lächelnd. »Ist dies vielleicht die Frage, welche ihr mir vorlegen wolltet?« »Ja, die ist es. Nun antwortet doch einmal.« »Gebt mir ein gutes Gewehr in die Hand, so will ich antworten. Eher nicht.« Da legte er den Büchsenlauf, an welchem er schraubte, weg, stand auf, trat nahe an mich heran, fixierte mich mit verwunderten Augen und rief aus: »Ein Gewehr in die Hand, Sir? Wird mir nicht einfallen, ganz und gar nicht. Meine Gewehre kommen nur in solche Hände, in denen ich mit ihnen Ehre einlegen kann.« »Solche habe ich«, nickte ich ihm zu. Er sah mich noch einmal, und zwar von der Seite an, setzte sich wieder nieder, begann wieder an dem Laufe zu arbeiten und brummte vor sich hin: »So ein Greenhorn könnte mich wirklich wild machen mit seiner Dreistigkeit.« Ich ließ ihn gewähren, denn ich kannte ihn, zog eine Zigarre hervor und brannte sie an. Dann blieb es wohl eine Viertelstunde lang still zwischen uns. Länger aber konnte er es nicht aushalten. Er hielt den Lauf gegen das Licht, sah hindurch und bemerkte dabei: »Schießen ist nämlich schwerer als nach den Sternen gucken oder alte Ziegelsteine von Nebukadnezar zu lesen. Verstanden? Habt ihr denn jemals ein Gewehr in der Hand gehabt?« »Ich denke.« »Wann?« »Schon längst und oft.« »Auch angelegt und abgedrückt?« »Ja.« »Und getroffen?« »Natürlich.« Da ließ er den Lauf, den er geprüft hatte, rasch sinken, sah mich wieder an und meinte: »Ja, getroffen, natürlich, aber was?« »Das Ziel, ganz selbstverständlich.« »Was? Wollt ihr mir das im Ernste aufbinden?« »Behaupten, aber nicht aufbinden. Es ist wahr.« »Hol euch der Teufel, Sir. Aus euch wird man nicht klug. Ich bin überzeugt, dass ihr an einer Mauer vorbeischießen würdet, und wenn sie 20 Ellen hoch und 50 Ellen lang wäre. Und doch macht ihr bei eurer Behauptung ein so ernstes und zuversichtliches Gesicht, dass einem darüber die Galle überlaufen könnte. Ich bin kein Knabe, dem ihr Stunde gebt, verstanden? So ein Greenhorn und Bücherwurm wie ihr seid will schießen können, hat sogar im Türkischen, Arabischen und anderen dummen Scharteken herumgestöbert und will dabei Zeit zum Schießen gefunden haben. Nehmt doch einmal das alte Gun da hinten vom Nagel und legt es an, als ob ihr zielen wolltet. Es ist ein Bärentöter, der beste, den ich jemals in den Händen gehabt habe.« Ich ging hin, langte die Büchse herab und legte sie an. »Hallo«, rief er aus, indem er aufsprang, »was ist denn das?« »Ihr geht ja mit diesem Gun wie mit einem leichten Spazierstocke um. Und doch ist es das schwerste Gewehr, welches ich kenne. Besitzt ihr denn eine solche Körperkraft?« Anstatt der Antwort nahm ich ihn unten bei der zugeknöpften Jacke und bei dem Hosenbund und hob ihn mit dem rechten Arm empor.
»Thunderstorm«, schrie er auf, »lasst mich los, ihr seid ja noch weit kräftiger als mein Bill.«
»Euer Bill? Wer ist das?«
»Er war mein Sohn, der... lassen wir das. Er ist tot, wie die anderen auch. Er versprach, ein tüchtiger Kerl zu werden, wurde aber während meiner Abwesenheit mit ihnen ausgelöscht. Ihr seid ihm ähnlich von Gestalt, habt beinahe dieselben Augen und auch denselben Zug um den Mund. Darum bin ich euch... Na, das geht euch ja doch nichts an.«
Der Ausdruck tiefer Trauer hatte sich über sein Gesicht gebreitet. Er fuhr mit der Hand über dasselbe und fuhr dann in munterem Tone fort:
»Aber, Sir, bei eurer Muskelkraft ist es wirklich jammerschade, dass ihr euch so auf die Bücher geworfen habt. Hättet euch körperlich üben sollen.«
»Habe ich auch.«
»Wirklich?«
»Ja.«
»Boxen?«
»Wird drüben bei uns nicht getrieben. Aber im Turnen und Ringen mache ich mit.«
Reiten? Ja. Fechten? Habe ich Unterricht erteilt.
Mann, schneidet nicht auf.
Wollt ihr es versuchen?
Danke, habe genug von vorhin. Muss überhaupt arbeiten.
Setzt euch wieder nieder. Er kehrte zu seiner Schraubenbank zurück und ich tat dasselbe. Die nun folgende Unterhaltung war eine höchst einsilbige. Henry schien sich in Gedanken mit irgendetwas Wichtigem zu beschäftigen. Plötzlich sah er von der Arbeit auf und fragte: »Habt ihr Mathematik getrieben?« »War eine meiner Lieblingswissenschaften.«
»Arithmetik, Geometrie?«
»Natürlich.« »Feldmesserei?« »Sogar außerordentlich gern. Bin sehr oft, ohne dass ich es notwendig hatte, mit dem Theodolit draußen herumgelaufen.«
»Und könnt messen? Wirklich messen?«
»Ja. Ich habe mich sowohl an Horizontal- als auch an Höhenmessungen oft beteiligt, obgleich ich nicht behaupten will, dass ich mich als ausgelernten Geodäten betrachte.«
»Well, sehr gut, sehr gut.«
»Warum fragt ihr danach, Mr. Henry?«
»Weil ich eine Ursache dazu habe, verstanden? Braucht es jetzt nicht zu wissen, werdet es schon noch erfahren. Muss vorher wissen, muss vorher wissen, ob ihr schießen könnt.«
»So stellt mich auf die Probe.«
»Werde es auch tun, ja, werde es tun. Darauf könnt ihr euch verlassen. Wann beginnt ihr morgen früh den Unterricht?«
»Um 8 Uhr.«
»So kommt um 6 zu mir. Wollen hinauf auf den Schießstand gehen, wo ich meine Gewehre einschieße.«
»Warum so früh?«
»Weil ich nicht länger warten will. Bin ganz begierig darauf, euch zu zeigen, dass ihr ein Greenhorn seid. Jetzt genug davon. Habe anderes zu tun, was weit, weit wichtiger ist.«
Er schien mit dem Gewehrlaufe fertig zu sein und nahm aus einem Kasten ein polygones Eisenstück, dessen Ecken er abzufeilen begann. Ich sah, dass jede Fläche desselben ein Loch hatte. Er war mit solcher Aufmerksamkeit bei dieser Arbeit, dass er meine Gegenwart ganz vergessen zu haben schien. Seine Augen funkelten, und wenn er sein Werk von Zeit zu Zeit betrachtete, so sah ich, dass es, ich möchte beinahe sagen, mit einem Ausdrucke von Liebe geschah. Dieses Eisenstück musste einen großen Wert für ihn haben. Ich war neugierig zu erfahren, warum. Darum fragte ich ihn:
»Soll das auch ein Gewehrteil werden, Mr. Henry?«
»Ja«, antwortete er, als ob er sich besinne, dass ich noch da sei.
»Aber ich kenne kein Gewehrsystem, das einen derartigen Teil besitzt.«
»Glaube es, soll erst noch werden. Wird wohl System Henry werden.«
»Ah, eine neue Erfindung.«
»Yes.«
»Dann bitte ich um Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Es ist natürlich Geheimnis.« Er guckte eine längere Zeit in alle die Löcher hinein, drehte das Eisen nach verschiedenen Richtungen, hielt es einige Male an das hintere Ende des Laufes, den er vorhin fortgelegt hatte, und sagte endlich:
»Ja, es ist ein Geheimnis. Aber ich traue euch, denn ich weiß, dass ihr Verschwiegenheit besitzt, obgleich ihr ein ausgemachtes, richtiges Greenhorn seid. Darum will ich euch sagen, was es werden soll. Es wird ein Stutzen, ein Repetierstutzen mit 25 Schüssen.«
»Unmöglich! Haltet euren Schnabel! Ich bin nicht so dumm, mir etwas Unmögliches vorzunehmen.«
»Aber da müsstet ihr doch Kammern zur Aufnahme der Munition für 25 Schüsse haben.«
»Habe ich auch.«
»Die würden aber so groß und unhandlich sein, dass sie genierten.«
»Nur eine Kammer. Ist ganz handlich und geniert gar nicht. Dieses Eisen ist die Kammer.«
Ich verstehe mich ja auf euer Fach gar nicht. Aber wie steht es mit der Hitze? Wird der Lauf zu heiß?«
»Fällt ihm nicht ein. Material und Behandlung des Laufes sind mein Geheimnis. Übrigens, ist es denn immer nötig, die 25 Schüsse alle gleich hintereinander abzugeben?«
»Schwerlich.«
»Also, Dieses Eisen wird eine Kugel, welche sich exzentrisch bewegt. 25 Löcher darin enthalten ebenso viele Patronen. Bei jedem Schusse rückt die Kugel weiter, die nächste Patrone an den Lauf. Habe mich lange Jahre mit dieser Idee getragen, wollte nicht gelingen, jetzt aber scheint es zu klappen. Habe schon jetzt als Gunsmith einen guten Namen, werde dann aber berühmt, sehr berühmt werden und viel, sehr viel Geld verdienen.
Und ein böses Gewissen dazu. Er sah mir eine Weile ganz erstaunt in das Gesicht und fragte dann,
»Ein böses Gewissen? Wieso?«
»Meint ihr, dass ein Mörder kein böses Gewissen zu haben braucht?«
»Sounds, wollt ihr etwas sagen, dass ich ein Mörder bin?«
»Jetzt noch nicht.«
»Oder ein Mörder werde?«
»Ja, denn die Beihilfe zum Morde ist grad so schlimm wie der Mord selbst.«
»Hol euch der Teufel! Ich werde mich hüten, Beihilfe zu einem Morde zu leisten.«
»Zu einem Einzelnen freilich nicht, aber sogar zum Massenmorde.«
»Wieso? Ich verstehe euch nicht.«
»Wenn ihr ein Gewehr fertigt, welches 25-mal schießt, und es in die Hände jedes beliebigen Strolches gibt, so wird drüben auf den Prärien, in den Urwäldern und den Schluchten des Gebirges sich bald ein grausiges Morden erheben. Man wird die armen Indianer niederschießen wie Kojoten, und in einigen Jahren wird es keinen Indsmann mehr geben. Wollt ihr das auf euer Gewissen laden?« Er starrte mich an und antwortete nicht. »Und«, fuhr ich fort, »wenn jedermann dieses gefährliche Gewehr für Geld bekommen kann, so werdet ihr allerdings in kurzer Zeit Tausende absetzen. Aber die Mustangs und die Büffel werden ausgerottet werden, und mit ihnen jede Art von Wild, dessen Fleisch die Roten zum Leben brauchen. Es werden 100 und 1000 Aasjäger sich mit eurem Stutzen bewaffnen und nach dem Westen gehen. Das Blut von Menschen und Tieren wird in Strömen fließen, und sehr bald werden die Gegenden diesseits und jenseits der Felsenberge von jedem lebenden Wesen entvölkert sein.«
»Steph«, rief er aus, »seid ihr wirklich erst vor kurzem aus Germany herübergekommen?«
»Ja.«
»Und vorher noch nie hier gewesen?«
»Nein.«
»Und im wilden Westen erst recht noch nicht?«
»Nein.«
»Also ein vollständiges Greenhorn. Und doch nimmt dieses Greenhorn den Mund so voll, als ob es der Urgroßvater aller Indianer wäre und schon seit 1000 Jahren hier gelebt hätte und heute noch lebte. Männchen, bildet euch ja nicht ein, mir warm zu machen. Und selbst, wenn alles so wäre, wie ihr sagt, so wird es mir niemals in den Sinn kommen, eine Gewehrfabrik anzulegen. Ich bin ein einsamer Mann und will einsam bleiben. Ich habe keine Lust, mich mit 100 oder gar noch mehr Arbeitern herumzuärgern.«
»Aber ihr könntet doch, um Geld zu verdienen, Patent auf eure Erfindung nehmen und dies verkaufen.«
»Das wartet ruhig ab, Sir. Bis jetzt habe ich stets gehabt, was ich brauche. Und ich denke, dass ich auch fernerhin und ohne Patent keine Not leiden werde. Und nun schert euch für heute nach Hause. Ich habe keine Lust, einen Vogel piepen zu hören, der erst flügge werden muss, ehe er pfeifen oder singen kann.«
Es fiel mir gar nicht ein, ihm diese derben Ausdrücke übel zu nehmen. Er war nun einmal so, und ich wusste recht gut, wie er es meinte. Er hatte mich lieb gewonnen und war ganz gewiss gewillt, mir in jeder Beziehung, soweit er es vermochte, förderlich und dienlich zu sein. Ich gab ihm die Hand und ging, nachdem er mir dieselbe kräftig gedrückt und geschüttelt hatte. Ich ahnte nicht, wie wichtig dieser Abend für mich werden sollte, und ebenso wenig kam es mir in den Sinn, dass dieser schwere Bärentöter, den Henry ein altes Gun nannte und der noch unfertige Henry-Stützen, in meinem späteren Leben eine so große Rolle spielen würden. Aber auf den nächsten Morgen freute ich mich, denn ich hatte wirklich schon viel und gut geschossen und war vollständig überzeugt, dass ich vor den Augen meines alten, sonderbaren Freundes gut bestehen würde. Ich fand mich pünktlich morgens 6 Uhr bei ihm ein. Er wartete schon auf mich, gab mir die Hand und sagte, indem ein ironisches Lächeln über seine alten, guten, derben Züge glitt.
»Welcome, Sir. Ihr macht doch ein recht siegesgewisses Gesicht. Meint ihr, dass ihr die Mauer, von der ich gestern Abend sprach, treffen würdet?«
»Ich hoffe es.«
»Well, so wollen wir gleich sehen. Ich nehme ein leichteres Gewehr mit, und ihr tragt den Bärentöter. Ich mag mich mit so einer Last nicht schleppen.«
Er hing sich eine leichte, doppelläufige Rifle um, und ich nahm das alte Gun, welches er nicht tragen wollte. Auf seinem Schießstande angekommen, lud er beide Gewehre und tat zunächst aus der Rifle selbst zwei Schüsse. Dann kam ich an die Reihe mit dem Bärentöter. Ich kannte dieses Gewehr noch nicht und traf infolgedessen beim ersten Schusse nur grad den Rand des Schwarzen in der Scheibe. Der zweite Schuss saß besser, der dritte nahm die genaue Mitte des Schwarzen, und die nächsten Kugeln gingen alle durch das Loch, welches die dritte durchschlagen hatte. Das Erstaunen Henrys wuchs von Schuss zu Schuss. Ich musste auch die Rifle probieren, und als dies ganz denselben Erfolg hatte, rief er schließlich aus:
»Entweder ihr habt den Teufel, Sir, oder ihr seid zum Westmann reingeboren. So habe ich noch kein Greenhorn schießen sehen.«
»Den Teufel habe ich nicht, Mr. Henry«, lachte ich. »Von einem solchen Bündnisse möchte ich nichts wissen.«
»So ist es eure Aufgabe und sogar eure Pflicht, Westmann zu werden. Habt ihr keine Lust dazu?«
»Warum nicht?«
»Well, werden sehen, was sich aus dem Greenhorn machen lässt. Also reiten könnt ihr auch?«
»Zur Not.«
»Zur Not? Hm. Also doch nicht so gut, wie ihr schießt?«
»Pshaw, was ist das Reiten weiter? Das Aufsteigen ist das Schwierigste. Wenn ich dann erst oben sitze, bringt mich wohl kein Pferd herunter.« Er sah mich forschend an, ob ich im Ernste oder im Scherze gesprochen hatte. Ich machte ein höchst unbefangenes Gesicht, und so meinte er:
»Denkt ihr wirklich? Wollt euch wohl an der Mähne anhalten? Da seid ihr im Irrtum. Ihr habt ganz richtig gesagt, das Hinaufkommen ist das Schwierigste, denn das muss man selber machen. Das Herabkommen ist viel leichter. Das besorgt der Gaul, und darum geht es viel, viel schneller.«
»Bei mir besorgt es der Gaul aber nicht.«
»So, wollen sehen. Habt ihr Lust, eine Probe zu zeigen?«
»Gern.«
»So kommt. Es ist erst 7 Uhr, und ihr habt noch eine Stunde Zeit. Wir gehen zu Jim Corner, dem Pferdehändler. Der hat einen Rotschimmel, der es euch schon besorgen wird.«
Wir kehrten in die Stadt zurück und suchten den Pferdehändler auf, bei dem es einen weiten Reithof gab, welcher rings von Stallungen umgeben war. Corner kam selbst herbei und fragte nach unserem Begehr.
»Dieser junge Sir behauptet, dass ihn kein Pferd aus dem Sattel bringe«, antwortete Henry. »Was meint ihr dazu, Mr. Corner? Wollt ihr ihn einmal auf euren Rotschimmel klettern lassen?«
Der Händler maß mich mit prüfendem Blicke, nickte dann befriedigt vor sich hin und antwortete:
»Das Knochengestell scheint gut und elastisch zu sein. Übrigens brechen junge Menschen den Hals nicht so leicht wie ältere Leute. Wenn der Gentleman den Schimmel versuchen will, so habe ich nichts dagegen.«
Er gab den betreffenden Befehl, und nach einiger Zeit brachten zwei Knechte das gesattelte Pferd aus dem Stall geführt. Es war höchst unruhig und strebte sich loszureißen. Meinem alten Mr. Henry wurde Angst um mich. Er bat mich, von dem Versuche abzustehen. Aber erstens war mir gar nicht bange, und zweitens betrachtete ich die Angelegenheit nun als Ehrensache. Ich ließ mir eine Peitsche geben und Sporen anschnallen. Dann schwang ich mich, allerdings nach einigen vergeblichen Versuchen, gegen welche das Pferd sich wehrte, in den Sattel. Kaum saß ich oben, so sprangen die Knechte eilends fort, und der Schimmel tat einen Satz mit allen Vieren in die Luft und einen zweiten zur Seite. Ich behielt den Sattel, obgleich ich noch nicht in den Bügeln war, beeilte mich aber, hineinzukommen. Kaum war dies geschehen, so begann der Gaul zu bocken. Als dies nichts fruchtete, ging er zur Wand, um mich an derselben abzustreifen. Die Peitsche aber brachte ihn rasch von derselben fort. Hierauf gab es einen bösen, beinahe für mich gefährlichen Kampf zwischen Reiter und Pferd.
Ich bot alles auf, das wenige Geschick und die unzureichende Übung, welche ich damals nur besaß, und die Kraft der Schenkel, die mich schließlich doch zum Sieger machte. Als ich abstieg, zitterten mir die Beine vor Anstrengung, aber das Pferd triefte vor Schweiß und schäumte große, schwere Flocken. Es gehorchte nun jedem Drucke und Rucke. Dem Händler war Angst um sein Pferd geworden. Er ließ es in Decken wickeln und langsam hin und her führen. Dann wendete er sich an mich.
»Das hätte ich nicht gedacht, junger Mann. Ich glaubte, ihr würdet schon beim ersten Sprunge unten liegen. Ihr habt natürlich nichts zu bezahlen, und wenn ihr mir den Gefallen tun wollt, so kommt wieder und bringt mir die Bestie vollends zu Verstand. Es soll mir auf $10 nicht ankommen, denn es ist kein billiges Pferd, und wenn es gehorchen lernt, so mache ich ein Geschäft.« »Wenn es euch recht ist, soll es mir ein Vergnügen sein«, antwortete ich. Henry hatte, seit ich abgestiegen war, noch nichts gesagt, sondern mich nur immer kopfschüttelnd angesehen. Jetzt schlug er die Hände zusammen und rief aus:
»Dieses Greenhorn ist wirklich ein ganz außerordentliches oder vielmehr ungewöhnliches Greenhorn, hat das Pferd halbtot gedrückt, anstatt sich in den Sand werfen zu lassen. Wer hat euch das gelehrt, Sir?«
»Der Zufall, der mir einen halbwilden ungarischen Pustenhengst, der niemand aufsitzen lassen wollte, zwischen die Beine gab. Ich habe ihn nach und nach bezwungen, dabei aber fast das Leben riskiert.«
»Danke für solche Kreaturen, da lobe ich mir meinen alten Polsterstuhl, der nichts dagegen hat, wenn ich mich auf ihn setze. Kommt, wir wollen gehen. Es ist mir ganz schwindelig geworden. Aber umsonst habe ich euch nicht schießen und reiten sehen, darauf könnt ihr euch verlassen.«
Wir gingen nach Hause, er zu sich und ich in meine Wohnung. Während dieses und der beiden nächsten Tage ließ er sich nicht sehen, und ich hatte auch keine Gelegenheit, ihn aufzusuchen. Aber am darauffolgenden Tage kam er des Nachmittags zu mir. Er wußte, dass ich da frei hatte.
»Habt ihr Lust, einen Spaziergang mit mir zu machen?« fragte er.
»Wohin?«
»Zu einem Gentleman, der euch gern kennenlernen will.«
»Warum mich?«
»Das könnt ihr euch doch denken, weil er noch kein Greenhorn gesehen hat.«
»So gehe ich mit. Er soll uns kennenlernen.« Henry machte heute so ein pfiffiges, unternehmendes Gesicht, und wie ich ihn kannte, hatte er irgendeine Überraschung vor. Wir schlenderten durch einige Straßen, und dann führte er mich in ein Büro, in welches von der Straße aus eine breite Glastür führte. Er nahm den Zutritt so schnell, dass ich die goldenen Lettern, welche auf den Glasscheiben standen, nicht mehr lesen konnte. Doch glaubte ich, die beiden Worte Office und Surveying gesehen zu haben. Bald stellte es sich heraus, dass ich mich nicht geirrt hatte. Es saßen drei Herren da, welche ihn sehr freundlich und mich höflich und mit nicht zu verbergender Neugierde empfingen. Karten und Pläne lagen auf den Tischen, dazwischen gab es allerlei Messinstrumente. Wir befanden uns in einem geodätischen Büro. Welchen Zweck mein Freund mit diesem Besuche verfolgte, war mir unklar. Er hatte keine Bestellung, keine Erkundigung vorzubringen. Er schien nur der freundschaftlichen Unterhaltung wegen gekommen zu sein. Diese kam allerdings sehr bald in einen lebhaften Gang, und es konnte nicht auffallen, dass sie sich schließlich auch auf die Gegenstände, welche sich hier befanden, erstreckte. Dies war mir lieb, denn da konnte ich mich besser beteiligen, als wenn von amerikanischen Dingen oder Verhältnissen gesprochen worden wäre, die ich noch nicht kannte. Henry schien sich heute außerordentlich für die Feldmesskunst zu interessieren. Er wollte alles wissen, und ich ließ mich gern so tief in das Gespräch ziehen, dass ich endlich immer nur Fragen zu beantworten, den Gebrauch der verschiedenen Instrumente zu erklären und das Zeichnen von Karten und Plänen zu beschreiben hatte. Ich war wirklich ein tüchtiges Greenhorn, denn ich merkte nicht die Absicht heraus. Erst als ich mich über das Wesen und die Unterschiede der Aufnahme durch Koordinaten, der Polar- und Diagonalmethode, der Perimetermessung, des Repetitionsverfahrens, der trigonometrischen Triangulation ausgesprochen hatte und die Bemerkung machte, dass die drei Herren dem Büchsenmacher heimlich zuwinkten, wurde mir die Sache auffällig, und ich stand von meinem Sitz auf, um Henry anzudeuten, dass ich zu gehen wünsche. Er weigerte sich nicht, und wir wurden jetzt auch ich noch freundlicher entlassen, als der Empfang gewesen war. Als wir dann so weit gegangen waren, dass man uns von dem Büro aus nicht mehr sehen konnte, blieb Henry stehen, legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, indem sein Gesicht in heller Genugtuung leuchtete,
»Sir, Mann, Mensch, Jüngling, Greenhorn, aber habt ihr mir eine Freude gemacht? Ich bin ja förmlich stolz auf euch.«
»Warum?«
»Weil ihr meine Empfehlung und die Erwartung dieser Leute noch übertroffen habt.«
»Empfehlung? Erwartung? Ich verstehe euch nicht.«
»Ist auch nicht nötig. Die Sache ist aber sehr einfach. Ihr behauptetet kürzlich, etwas von der Feldmesserei zu verstehen, und um zu erfahren, ob dies etwa nur Flunkerei gewesen sei, habe ich euch zu diesen Gentlemen, die gute Bekannte von mir sind, geführt und euch von ihnen auf den Zahn fühlen lassen. Es ist ein sehr gesunder Zahn, denn ihr habt euch höchst ehrenvoll herausgebissen.«
»Flunkerei? Mr. Henry, wenn ihr mich solcher Dinge für fähig haltet, werde ich euch nicht mehr besuchen.«
»Lasst euch nicht auslachen, ihr werdet mich alten Kerl doch nicht der Freude berauben, die mir euer Anblick macht. Wisst schon, wegen der Ähnlichkeit mit meinem Sohne. Seid ihr vielleicht einmal beim Pferdehändler gewesen?«
»Täglich, des Morgens.«
»Und habt den Rotschimmel geritten?«
»Ja.«
»Wird etwas aus dem Pferde?«
»Will es meinen. Nur bezweifle ich, dass der, welcher es kauft, so gut mit ihm auskommen wird wie ich. Es hat sich nur an mich gewöhnt und wirft jeden anderen ab.«
freut mich ungeheuer. Es will also, wie es scheint, nur Greenhorns tragen. Kommt einmal mit mir durch diese Seitenstraße. Weiß da drüben ein famoses Dining-Haus, in welchem man sehr gut speist und noch besser trinkt. Das Examen, welches ihr heute so vortrefflich bestanden habt, muss gefeiert werden.«
Ich konnte Henry nicht begreifen. Er war wie umgetauscht. Er, der einsame, zurückhaltende Mann, wollte in einem Dining-Haus essen. Auch sein Gesicht war ein anderes als gewöhnlich, und seine Stimme klang heller und froher als sonst. »Examen«, hatte er gesagt. Das Wort fiel mir auf, konnte hier aber ein ganz bedeutungsloser Ausdruck sein. Von diesem Tage an besuchte er mich täglich und behandelte mich wie einen lieben Freund, den man bald zu verlieren befürchtet. Aber einen Stolz über diese Bevorzugung ließ er in mir nicht aufkommen. Er hatte stets einen Dämpfer bereit, welcher in dem fatalen Wort »Greenhorn« bestand. Sonderbarerweise hatte sich zu derselben Zeit auch das Verhalten der Familie, in der ich wirkte, verändert. Die Eltern hatten sichtlich mehr Aufmerksamkeit für mich, und die Kinder waren zärtlicher geworden. Ich überraschte sie bei heimlichen Blicken auf mich, die ich nicht verstehen konnte. Ich hätte sie liebevoll und auch bedauernd nennen mögen. Ungefähr 3 Wochen nach unserem sonderbaren Besuche im Büro bat mich die Lady, am Abend, der heute für mich ein freier war, nicht auszugehen, sondern das Supper mit der Familie zu nehmen. Als Grund dieser Einladung gab sie an, dass Mr. Henry kommen werde, und außerdem habe sie 2 Gentlemen geladen, von denen der eine Sam Hawkins heiße und ein berühmter Westmann sei. Ich als Greenhorn hatte diesen Namen noch nicht gehört, freute mich aber doch darauf, den ersten wirklichen und sogar berühmten Westmann kennenzulernen. Da ich Hausgenosse war, brauchte ich nicht bis Punkt zum Glockenschlage zu warten, sondern stellte mich einige Minuten vorher in dem Dining Room ein. Dort sah ich zu meiner Verwunderung nicht das gewöhnliche Arrangement, sondern es war wie zu einem Feste gedeckt worden. Die kleine 5-jährige Emmy hatte sich allein in dem Raume befunden und den Finger, um zu naschen, in das Beerenkompott gesteckt. Sie zog ihn, als ich eintrat, schnell zurück und wischte ihn spornstreichs an ihrem hochblonden Frisurchen ab. Als ich nun mit strafendem Winke den meinigen erhob, kam sie auf mich zugesprungen und flüsterte mir einige Worte zu. Um ihr Vergehen gut zu machen, teilte sie mir das Geheimnis der letzten Tage, welches ihr das kleine Herzchen fast abgedrückt hatte, mit. Ich glaubte, falsch verstanden zu haben, sie aber wiederholte auf meine Aufforderung dieselben Worte. »Your farewell feast!« »Mein Abschiedsschmaus? Das konnte doch unmöglich sein. Wer weiß, durch welches Missverständnis das Kind auf diese jedenfalls irrige Meinung gekommen war.« Ich lächelte darüber. Dann hörte ich Stimmen im Parlour. Die Gäste kamen, und ich ging hinüber, sie zu begrüßen. Sie waren alle drei zu gleicher Zeit gekommen, auf Verabredung hin, wie ich später erfuhr. Henry stellte mir einen jungen, etwas stumpf und ungelenk aussehenden Mann als einen Mr. Black und dann Sam Hawkins, den Westmann, vor. Den Westmann! Ich gestehe offen zu, dass ich, als mein Auge verwundert auf ihm ruhte, wohl nicht sehr geistreich ausgesehen haben mag. Eine solche Gestalt hatte ich denn doch noch nicht gesehen. Später freilich habe ich noch ganz andere kennengelernt. War der Mann schon an sich auffällig genug, so wurde dieser Eindruck dadurch erhöht, dass er hier in dem feinen Parlour ganz genau so stand, wie er draußen in der Wildnis gestanden haben würde, nämlich ohne die Kopfbedeckung abzunehmen und mit dem Gewehre in der Hand. Man denke sich folgendes Äußere. Unter der wehmütig herabhängenden Krempe eines Filzhuts, dessen Alter, Farbe und Gestalt selbst dem schärfsten Denker einiges Kopfzerbrechen verursacht haben würden, blickte zwischen einem Walde von verworrenen, schwarzen Barthaaren eine Nase hervor, die von fast erschreckenden Dimensionen war und jeder beliebigen Sonnenuhr als Schattenwerfer hätte dienen können. Infolge dieses gewaltigen Bartwuchses waren außerdem so verschwenderisch ausgestatteten Riechorgane von den übrigen Gesichtsteilen nur die zwei kleinen, klugen Äuglein zu bemerken, welche mit einer außerordentlichen Beweglichkeit begabt zu sein schienen und mit einem Ausdrucke von schalkhafter List auf mir ruhten. Der Mann betrachtete mich ebenso aufmerksam wie ich ihn. Später erfuhr ich den Grund, warum er sich so für mich interessierte. Diese Oberpartie ruhte auf einem Körper, welcher bis auf die Knie herab unsichtbar blieb und in einem alten, bocklederten Jagdrocke stak, der augenscheinlich für eine bedeutend stärkere Person angefertigt worden war und dem kleinen Manne das Aussehen eines Kindes gab, welches sich zum Vergnügen einmal in den Schlafrock des Großvaters gesteckt hat. Aus dieser mehr als zulänglichen Umhüllung guckten zwei dürre, sichelkrumme Beine hervor, welche in ausgefransten Leggings steckten, die so hoch betagt waren, dass sie das Männchen schon vor 2 Jahrzehnten ausgewachsen haben musste und die dabei einen umfassenden Blick auf ein paar Indianerstiefel gestatteten, in denen zur Not der Besitzer in voller Person hätte Platz finden können. In der Hand trug dieser berühmte Westmann eine Flinte, welche ich wohl nur mit der äußersten Vorsicht angefasst hätte. Sie war einem Knüppel viel ähnlicher als einem Gewehre. Ich konnte mir in diesem Augenblicke keine größere Karikatur eines Präriejägers denken, doch sollte keine lange Zeit vergehen, bis ich den Wert dieses originellen Männchens vollauf erkennen lernte. Nachdem er mich genau betrachtet hatte, fragte er den Büchsenmacher mit einer dünnen Stimme, die wie eine Kinderstimme klang. »Ist dies das junge Greenhorn, von dem ihr mir erzählt habt, Mr. Henry?«
»Yes«, nickte dieser.
»Well, gefällt mir gar nicht übel. Hoffe, dass Sam Hawkins ihm auch gefallen wird. Hihihi.« Mit diesem feinen, ganz eigenartigen Lachen, welches ich später noch 1000 Mal von ihm gehört habe, wendete er sich nach der Tür, die sich in diesem Augenblick öffnete. Der Herr und die Dame des Hauses traten ein und begrüßten den Jäger in einer Weise,
welche vermuten ließ, dass sie ihn schon einmal gesehen hatten. Das war hinter meinem Rücken geschehen. Dann luden sie uns ein, in das Speisezimmer zu treten. Wir folgten dieser Aufforderung, wobei Sam Hawkins zu meinem Erstaunen gar nicht vorher ablegte. Erst als wir unsere Plätze an der Tafel angewiesen erhielten, sagte er, indem er auf seinen alten Schießprügel deutete,
»Ein richtiger Westmann lässt sein Gewehr niemals aus den Augen, und ich, meine brave Liddy, erst recht nicht. Werde sie dort an die Gardinenrosette hängen.«
»Also Liddy«, nannte er sein Gewehr. Später erfuhr ich freilich, dass es die Gewohnheit vieler Westläufer ist, ihr Gewehr wie ein lebendes Wesen zu behandeln und ihm einen Namen zu geben. Er hing es an die genannte Stelle und wollte den famosen Hut hinzufügen. Als er ihn abnahm, blieb zu meinem Entsetzen sein ganzes Kopfhaar an demselben hängen. Es war wirklich zum Erschrecken, welchen Anblick nun sein hautloser, blutig roter Schädel bot. Die Lady schrie laut auf, und die Kinder kreischten, was sie konnten. Er aber wandte sich zu uns um und sagte ruhig,
»Erschreckt nicht, Miladies und Messieurs, es ist ja weiter nichts. Hatte meine eigenen Haare mit vollem Rechte und ehrlich von Kindesbeinen an getragen, und kein Advokat wagte es, sie mir streitig zu machen, bis so ein oder zwei Dutzend Pornies über mich kamen und mir die Haare samt der Haut vom Kopf verrissen. War ein verteufelt störendes Gefühl für mich, habe es aber glücklich überstanden, hihihihi. Bin danach Tecama gegangen und habe mir einen neuen Skalp gekauft, wenn ich mich nicht irre. Wurde Perücke genannt und kostete mich drei dicke Bündel Biberfelle. Schadet aber nichts, denn die neue Haut ist viel praktischer als die alte, besonders im Sommer. Kann sie abnehmen, wenn mich schwitzt, hihihihihi.
Er hing den Hut zur Flinte und stülpte sich die Perücke wieder auf den Kopf. Dann zog er den Rock aus und legte ihn über einen Stuhl. Dieser Rock war viele, viele Mal geflickt und ausgebessert worden, immer ein Lederfetzen wieder auf den anderen genäht, und dadurch hatte dieses Kleidungsstück eine Steifheit und Dicke erlangt, dass wohl kaum ein Indianerpfeil hindurchkommen konnte. Nun sahen wir seine dünnen, krummen Beine ganz. Der Oberkörper stak in einer ledernen Jagdweste. Im Gürtel hatte er ein Messer und zwei Pistolen stecken. Als er seinen Stuhl an der Tafel wieder erreichte, warf er erst auf mich und dann auf die Dame des Hauses einen listigen Blick und fragte,
»Mag Milady nicht, bevor wir an das Essen gehen, diesem Greenhorn sagen, um was es sich handelt, wenn ich mich nicht irre?«
Der Ausdruck »wenn ich mich nicht irre« war bei ihm zur stehenden Redensart geworden. Die Lady nickte, drehte sich mir zu, deutete auf den jüngeren Gast und sagte, »Ihr werdet vielleicht noch nicht wissen, dass Mr. Black hier euer Nachfolger ist, Sir.«
»Mein Nachfolger?« stieß ich ganz betroffen hervor.
»Jawohl. Da wir heute euren Abschied von uns feiern, waren wir gezwungen, uns nach einem neuen Lehrer umzusehen.«
»Meinen Abschied?«
»Heute preise ich das Schicksal, dass ich in jenem Augenblick nicht fotografiert worden bin, denn ich habe jedenfalls wie die personifizierte Verblüfftheit ausgesehen.«
»Ja, euren Abschied, Sir«, nickte sie mit einem wohlwollenden Lächeln, welches ich aber nicht für am Platze fand, denn mir selbst war keineswegs zum Lächeln. Sie fügte hinzu,
»Es hätte eigentlich gekündigt werden sollen, doch wollen wir euch, den wir so lieb gewonnen haben, nicht hinderlich sein, euer Glück so bald wie möglich zu ergreifen. Es tut uns innig leid, euch von uns gehen zu sehen, doch geben wir euch unsere besten Wünsche mit. Reist in Gottes Namen morgen ab.«
»Abreisen? Morgen? Wohin denn?« brachte ich mühsam hervor.
Da schlug mir Sam Hawkins, der neben mir stand, mit der Hand auf die Achsel und antwortete lachend,
»Wohin? Nach dem wilden Westen, mit mir. Ihr habt ja euer Examen glänzend bestanden, hihihihi. Die anderen Surveyors reiten morgen fort und können nicht auf euch warten. Ihr müsst unweigerlich mit. Ich und Dick Stone und Will Parker, wir sind als Führer engagiert. Immer den Canadian hinauf und ins New Mexico hinein. denke doch nicht, dass ihr hier und ein Greenhorn bleiben wollt.«
Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das alles war abgekartete Sache gewesen. Surveyor, Feldmesser, vielleicht gar für eine der großen Bahnen, welche geplant wurden. Welch ein froher Gedanke! Ich brauchte gar nicht zu fragen. Ich erhielt die Auskunft unaufgefordert, denn mein alter guter Henry trat zu mir, fasste mich bei der Hand und sagte:
»Hab's euch ja schon gesagt, weshalb ich euch gern habe. Ihr seid hier bei braven Menschen, aber ein Hauslehrerposten ist nichts für euch, Sir, gar nichts. Ihr müsst nach dem Westen. Habe mich darum an die Atlantic and Pacific Company gewendet und euch examinieren lassen, ohne dass ihr es wusstet. Habt gut bestanden. Hier ist die Installation.«
Er gab mir das Dokument. Als ich einen Blick in dasselbe warf und da mein wahrscheinliches Einkommen verzeichnet fand, gingen mir die Augen über. Er aber fuhr fort:
»Es wird geritten. Ihr braucht also ein gutes Pferd. Habe den Rotschimmel gekauft, den ihr selbst zugeritten habt. Sollt ihn bekommen. Und Waffen müsst ihr auch haben. Werde euch den Bärentöter mitgeben, das alte schwere Gun, welches ich nicht brauchen kann, mit dem aber ihr bei jedem Schusse in das Schwarze trefft. Was sagt ihr dazu, Sir, hä?«
Ich sagte zunächst gar nichts. Dann, als ich die Sprache wiederfand, wollte ich die Gaben von mir weisen, hatte aber keinen Erfolg. Diese guten Menschen hatten beschlossen, mich glücklich zu machen, und es hätte sie tief gekränkt, wenn ich bei meiner Ablehnung geblieben wäre. Um wenigstens für einstweilen alle Weiterungen abzuschneiden, nahm die Lady an der Tafel Platz, und wir anderen waren gezwungen, ihrem Beispiele zu folgen. Es wurde gegessen, und das Thema durfte nicht gleich wieder aufgenommen werden. Erst nach Tische erfuhr ich, was ich wissen musste. Die Bahn sollte von St. Louis aus durch das Indian Territory, New Mexico, Arizona und Kalifornien nach der Pazifikküste gehen, und man hatte den Plan gefasst, diese weite Strecke in einzelnen Sektionen erforschen und ausmessen zu lassen. Diejenige Sektion, welche mir und noch drei anderen Surveyors unter einem Oberingenieur zugefallen war, lag zwischen dem Quellgebiete des Rio Pecos und des südlichen Kanadien. Die drei bewährten Führer Sam Hawkins, Dick Stone und Will Parker sollten uns dorthin bringen, wo wir eine ganze Schar von wackeren Westmännern vorfinden würden, die für unsere Sicherheit zu sorgen hatten. Natürlich waren wir außerdem auch des Schutzes aller Vorbesatzungen sicher. Um mich so recht zu überraschen, war mir dies alles erst heut gesagt worden, freilich etwas sehr spät. Doch beruhigte mich die Mitteilung, dass für meine vollständige Ausrüstung bis auf das Kleinste gesorgt worden war. Es blieb mir nichts weiter zu tun, als mich meinen Kollegen vorzustellen, welche in der Wohnung des Oberingenieurs auf mich warteten. Ich ging in Begleitung von Henry und Sam Hawkins hin und wurde auf das Freundlichste begrüßt. Sie wussten, dass ich hatte überrascht werden sollen und konnten mir also die Verspätung nicht übel nehmen. Als ich am anderen Morgen zunächst von der deutschen Familie Abschied genommen hatte, ging ich zu Henry. Er schnitt meine Dankesworte dadurch ab, dass er, mir die Hände herzlich schüttelnd, in seiner derben Weise mich unterbrach.
»Haltet den Schnabel, Sir! Ich habe euch doch nur deshalb hinausgeschickt, damit mein altes Gun wieder einmal mitreden kann. Kehrt ihr zurück, so sucht mich auf und erzählt, was ihr erlebt und erfahren habt. Dann wird es sich zeigen, ob ihr das noch seid, was ihr heute seid, und doch nicht glauben wollt, nämlich ein Greenhorn, wie es im Buche steht.«
Damit schob er mich zur Tür hinaus, doch ehe er sie schloss, sah ich, dass ihm das Wasser in den Augen stand. Ende Kapitel 1.